Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es gibt viel Lärm um die Jugendlichen heute. Vergnügungssüchtig seien sie und konsumversessen, viele von ihnen gewaltbereit und disziplinlos. Sie werden verantwortlich gemacht für die Vermüllung in den Städten und auch von ihrer Verschuldung ist viel zu hören. Über die stillen Seiten der Pubertät und Adoleszenz jedoch ist kaum etwas zu vernehmen. Kontext nähert sich heute den leisen Aspekten in der Zeit zwischen 12 und 22. Melancholie, leise Befürchtungen und still gehegte Hoffnungen, schmerzliche Abschiede und das Ende der Unschuld. Das sind die Themen in der Sendung von Cornelia Cassis.
Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe.
Aus welcher Zeit stammt wohl diese Klage über die zuchtlose und heruntergekommene Jugend, die das Ende der Welt heraufbeschwören soll? Das Zitat ist mehr als 4000 Jahre alt und ist ein Keilschrifttext aus Ur. Und wer hat wohl das geschrieben?
Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.
Auch dieser Text ist alt, uralt. Er stammt von Sokrates, der von 470 bis 399 vor Christus lebte. Ähnlich schlimm klingt es bei Aristoteles und auch bei diesem Mönch aus dem 13. Jahrhundert.
Die Welt macht schlimme Zeiten durch. Die jungen Leute von heute denken an nichts anderes als an sich selbst. Sie haben keine Ehrfurcht vor ihren Eltern oder dem Alter. Sie sind ungeduldig und unbeherrscht. Sie reden so, als wüssten sie alles, und was wir für weise halten, empfinden sie als Torheit. Und was die Mädchen betrifft, sind sie unbescheiden und unweiblich in ihrer Ausdrucksweise, ihrem Benehmen und ihrer Kleidung.
Ungezogen, ungeduldig, laut und verwahrlost. Der kulturpessimistische Refrain über die Jugend ist Jahrtausende alt. Die Dauerklage über den Sturm und Drang verdrängt das, was ebenso zu den Jahren des Übergangs gehört, nämlich das Feine, das Fragende, das Suchende, das Zweifelnde, das Wehmütige an der Zeit zwischen Kindheit und Erwachsenheit. Darüber habe ich mit der 17-jährigen Amina, der 18-jährigen Deborah und dem 15-jährigen Micha gesprochen. Amina ist im Gymnasium und hofft auf eine gute Matura. Deborah ist an der Fachmittelschule in Oerlikon und möchte gern Physiotherapeutin werden. Micha ist in der Sekundarschule und möchte so bald wie möglich mit einer Kochlehre anfangen. Als wir uns trafen, war er sehr erkältet. Aber es war ihm wichtiger, an dem Gespräch teilzunehmen, als seine Stimme zu schonen. Beginnen wir mit dem Thema das Ende der Unschuld.
Also jetzt, wo man langsam so ins Alter von der Erwachsenen kommt, also ist man einfach verantwortlich für die Sachen, die man macht. Und deswegen muss man auch sehr viel mehr überlegen als früher. Also kleine Kinder wagen immer viel mehr als Ältere. Also ich hatte zum Beispiel auch, als ich klein war, immer in den Body und Turm springen. Aber jetzt, ich komme nicht mehr vom 10 Meter. Und früher bin ich runtergekommen. Ich bin immer wieder raufgerannt und wieder runter. Und es ist einfach so, man überlegt sich viel mehr Konsequenzen. Und
mir ist auch in den Sinn gekommen, dass jedes Ende auch ein Anfang kann sein. Und dass ich jetzt mehr Verantwortung habe. Und durch das einerseits auch mehr Freiheit erlangen. Aber doch halt auch selber die Konsequenzen langsam ziehen. Dass ich mehr nachdenken soll, was mache ich, wieso mache ich es. Und als Kind habe ich das Gefühl, bin ich viel mehr mal einfach sehr spontan gewesen. Und dann habe ich mir auch schon überlegt, bin ich so ängstlich geworden oder ja, sehe ich das jetzt einfach halt anders?
Ja, mir geht es etwa gleich. das Ende der Unschuld, habe ich das Gefühl, dass, wenn man jetzt irgendeinen kleinen Seich macht, und dann ist es halt wie, dann wird es ein bisschen mehr auf die Waage gelegt, es ist ein bisschen schwerer. Also ich meine, wenn irgendein kleines Kind einen Stein in die Scheibe rührt, okay. Aber wenn nachher über Älteres kommt und ein Stein an die Scheibe schiesst, dann ist es so, boah, hat ein Stein an die Scheibe gerissen. Es ist dann ganz schlimm.
Deborah, Amina und Micha machen sich in der Sendung persönliche Gedanken zu den Themen Melancholie, Trennung und Abschiede, leise Befürchtungen und stille Hoffnungen. Bleiben wir aber zunächst noch beim Ende der Unschuld. Darüber habe ich auch mit Norbert Hansle gesprochen. Norbert Hansle ist Theologe und Psychotherapeut und in der Stadt Zürich zuständig für Jugendseelsorge, Jugendarbeit und Jugendberatung der katholischen Kirche.
Das Ende der Unschuld, was heißt das? Bezogen auf Jugendliche, würde ich sagen, hat es viel damit zu tun, dass Jugendliche ihre Geborgenheit verlassen müssen in Richtung Erwachsensein. Und das heißt, in Richtung Verantwortung übernehmen. Das heißt auch, dass ihr Bewusstsein geschärft wird. Das Bewusstsein wird stärker, es wird differenzierter. Das Denken wird ernsthafter. Jugendliche merken, dass ihr Handeln Folgen hat. Es kommt darauf an, welche Ausbildung sie anpacken wollen oder nicht. Es kommt darauf an, wie sie ihre Freizeit verbringen etc. Und dass auch das kritische Denken nimmt zu, auch das kritische Denken in Bezug auf sich selbst, in Bezug auf die Welt oder in Bezug auf ihre eigenen Eltern.
Gibt es auch, Norbert Hansle, einen körperlichen Bezug zu dem Thema? Das Ende der Unschuld.
Natürlich ist auch die sexuelle Entwicklung erwacht in dieser Zeit. Und das ist sicher eigentlich der eigentliche Antrieb dieses Entwicklungsschrittes von der Kindheit ins Erwachsenealter. In dieser Zeit sind so viele Herausforderungen zu meistern, dass man das eigentlich nicht angehen würde, außer es gäbe so ein biologischer Antrieb, der gekoppelt ist an die Sexualität, also wegzugehen von den Eltern, vom Heim hin zu neuen Partnern hinaus in die Welt.
Melancholie. Was sagen die drei Jugendlichen zur Wehmut ihrer Jahre?
Also einfach, wenn ich traurig bin oder irgendwie, wenn es mir nicht so gut geht, dann rufe ich einfach meistens irgendwie Kollegen oder Kolleginnen an, die einfach mich irgendwie aufheitern oder ich probiere einfach möglichst schnell darüber hinwegzukommen und wenn ich wirklich einfach keinen Ausweg finde, dann mache ich einfach irgendetwas, was ich gerne mache. Ich koche irgendwie etwas oder schaue etwas im Fernsehen und keine Ahnung, isst dazu etwas oder ich lade ein paar Freunde ein oder etwas so. Was mich traurig macht, ist, wenn zum Beispiel ich mit meinem Freund abgemacht habe und er kommt nicht oder so, dann kriegt man ganz schlechte Laune und nachher weiss man nicht, wie man soll, was man gerade machen soll. Nachher probiert man andere Leute anzuleiten und natürlich ist logisch, dann sind alle halt schon weg. Und dann ist man einfach so ein bisschen verloren und dann hat man ein schlechtes Gefühl. Und in so einem Moment muss man einfach probieren, irgendwie einfach noch so den Wendepunkt zu finden.
Also mich betrübt es eigentlich nicht nur, wenn ich traurig bin, sondern wenn andere Personen traurig sind. Wenn jemand streitet, dann macht mich das automatisch traurig, weil ich weiss, mir geht es so gut und wieso müssen die streiten? Ja. Also ich habe das letzte im Zug gemerkt, das ist eine Frau, hat am Telefon auf eine andere Frau eingeflucht und so. Und ich bin im anderen Abteil geguckt und habe einfach so gefunden, es muss jetzt einfach nicht sein. Also, ja, ich weiss nicht, was sie für Probleme gehabt hat oder so, aber es hat mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt.
Bei mir ist es ähnlich, dass wenn andere Personen traurig sind oder wenn ich mit einer Kollegin, die es nicht so gut hat, wenn ich ihr probiere, da zu helfen und einfach merke, dass ich es nicht schaffe. Oder auch, wenn ich probiere, mit einer Kollegin auszukommen oder probiere, einen Kontakt herzustellen, wenn irgendwie mal gekracht war und es irgendwie im Moment gerade nicht funktioniert. dann muss ich auch einen Weg suchen und dann ist es am Ende nicht ganz einfach. Was ich dann am Ende mache, ist oft, wenn ich lese, irgendwie eine andere Welt eintauchen. Und das hilft mir dann auch oft, mich zu beruhigen und es geht mir wieder besser oder mal rausgehen.
Also mir hilft einfach, mit anderen Leuten darüber zu reden, mit Kolleginnen. Oder dann halt wirklich völlig abschalten, Zimmertür zu, Fenster auf und Musik hören.
Melancholie. Man kann sagen, dass das sind die Regentage des Lebens, die Tage, in denen nichts Neues ansteht, nichts Neues anregt, so die Trockenzeiten oder die Durchgangszeiten, die Zwischenzeiten. Und man kann sagen, auch die Pubertät ist eigentlich eine solche Zwischenzeit, eine Durchgangszeit. Und von daher ist es eigentlich ganz natürlich, dass diese Zeit auch mit Unsicherheiten, mit Ängsten verbunden ist, also mit melancholischen Zuständen, in denen man unsicher ist, diffus ist, in denen man nicht so weiß, wie es weitergeht und was ich will und wie ich aussehen soll und wie die anderen mich sehen etc. Also diese Unbestimmtheit, die gehört definitionsmäßig eigentlich zu dieser Übergangszeit. Und die ist halt manchmal sehr unbequem.
Dieses Unbequeme, Norbert Hensley, haben Sie das Gefühl, das wird vielleicht auch zu wenig beachtet, dieses Grundgefühl von Wundsein in der Welt mit sich durchgehen müssen, weder Fisch noch Vogel sein, nicht mehr ein Kind sein und noch nicht ganz erwachsen. Diese Melancholie, die Sie jetzt gerade beschreiben anhand dieser Zwischenzeit, haben Sie das Gefühl, dass es könnte auch übersehen werden als Grundstimmung?
Ja, da bin ich ganz fester Überzeugung, dass das heute ganz besonders übersehen wird, weil die heutigen Rahmenbedingungen sind so, dass die Gebote vorherrschen, man soll fit sein, man soll aufgestellt sein, man soll glücklich sein, man soll gut drauf sein, man soll leistungsfähig sein und immer das Beste aus sich machen. Das sind die Gebote der Stunde. Natürlich ist das Oberfläche, aber wenn die Oberfläche so betont wird, dann ist es sehr schwierig, auch mal zu sagen, hey, heute geht's mir schlecht. Ich weiß eigentlich nicht so recht, was ich will und ich habe so ein komisches Gefühl und ich weiß nicht, was das ist. Das kann man nur im ganz persönlichen Rahmen guten Freunden heute sagen. Hatte mir gestern jemand, eine Jugendliche, gesagt, sie hätte ihrer Freundin gesagt, dass sie manchmal eben solche unbequeme Zeiten habe. Dann habe die Freundin gesagt, ach, das hast du auch. Das ist gut, dass du das sagst. Ich dachte, das habe sonst niemand. Und das ist anscheinend heute viel schwieriger, das auszusprechen.
Die stille Seite der Pubertät. Das ist Kontext. Ich bin im Gespräch mit zwei jungen Frauen. Es sind die 18-jährige Deborah, die gerne Physiotherapeutin werden möchte, und Amina. Amina ist 17 und hofft, dass sie die Matura schafft. Ein Jahr lang war sie in Südamerika als Auslandsschülerin. Ein einschneidendes Erlebnis, wie wir noch hören werden. Am Gespräch nimmt auch Micha teil. Er ist 15 und will so bald wie möglich mit seiner Kochlehre anfangen. Von der Melancholie zum nächsten Thema, Trennung und Abschiede.
Was mir jetzt einfach gerade als erstes eingefallen ist, ist, als Kind hat man so viel Freiheit. Man hat nicht viel aufgegeben, man hat nicht viele Prüfungen, die man darauf lernen muss. Man kann auch viel mit seinen Kollegen abmachen, man hat Zeit. Und ich merke es auch jetzt schon. Also ich meine, ich habe mit der Schule so viel zu tun. Und ich glaube, wenn man nachher geht arbeiten, ist es einfach noch viel mehr. Und das, habe ich das Gefühl, wird immer mehr.
Was ich merke, je älter ich werde, desto mehr denke ich an mich auch, wie wäre es, wenn ich alleine lebe? Wie ist es, wenn ich dann älter bin? Und wenn dann einmal meine Familie letztes Jahr vorkam, ist sie in die Ferien, ich hatte Schule gehabt. Dann zuerst war so der Gedanke, ja, jetzt mal das Haus alleine, mal selber etwas zu machen. Und ich habe dann einfach gemerkt, es ist mir viel zu leislich. Ich habe dann immer die Musik auch laut gestellt und gemerkt, ich freue mich mega, dass sie wieder zurückkommen, dass ich doch eben nicht alleine bin.
Trennung ist immer auch, man kann nachher eben wieder Neues sehen. Und durch das, die Trennung von der Schule ist zum Beispiel der Anfang für die Lehre oder für den Beruf. Man kann es immer von zwei Seiten sehen. Also, man muss einfach immer wissen, wie man es selber anschaut.
Das stimmt schon, dass immer ein Neuanfang ist auch. Es ist einfach schwierig, das Neue zu akzeptieren, aber man muss.
Also, ich habe es vor ein paar Jahren, ist mein Grossvater gestorben. Und am Anfang, logisch, man ist sehr traurig. Und nachher merkt man irgendwann, so, ja, es ist einfach passiert. Und ich habe in der Zeit, wo er noch gelebt hat, dort bin ich zum Beispiel immer mit ihm an so einem Fluss runter und habe immer mit dem so mit der Sage immer so Stück abgeschnitten. Und dann haben wir immer geschnitzt und so. Und es ist einfach so, ich habe die guten Erinnerungen eigentlich behalten. Und das finde ich eigentlich auch schön. Also, weil vielleicht wäre nachher auch noch anders drauf gekommen, wo vielleicht auch das wie können abwerten können. Also, es hätte auch noch Schlimmeres können passieren. Und amix ist ein Todesfall, amix auch besser, als wenn jemand einfach jahrelang nur krank ist. Also, weil dann verliert man die Person eigentlich schon lange, aber sie geht dann einfach, der Körper geht noch nicht. Und
ja, aber ich habe im Juli habe ich meine Gastfamilie und alle meine Freunde in Ecuador müssen zurücklassen. Und das war schon extrem hart gewesen. Ich bin in der Schweiz angekommen und ich habe einfach gewusst, ja, ich werde sie mega lange nicht mehr sehen, alle. Und ein paar vielleicht auch gar nie mehr. Ich habe einfach probiert, gerade auszuschauen, weil, ja, man muss einfach. Ich muss jetzt da mein Leben weitermachen. Ich habe mich entschieden, dass ich einfach ein Jahr dorthin gehe. Und ja, ich glaube, die Leute, die da waren, haben das nicht so sehr gemerkt, wie fest es mich getroffen hat, aber ja. Ich habe es versucht zu verstecken, aber es war schon heavy gewesen, ja. Es ist einfach ganz eine andere Mentalität und auch von dem musste ich mich wie verabschieden, ja.
Was sagt Norbert Hensli, der Jugendarbeiter, Theologe und Psychotherapeut, zum Thema Abschiede und Trennungen als stilles Thema der Pubertät?
Trennung ist sicher ein wichtiges Thema der Adoleszenz, der Pubertät, weil es geht ja um das Abschiednehmen von der eigenen Kindheit, vom Kindsein, von dieser schönen Naivität, Geborgensein zu Hause, hinaus in die Welt. Und dieses sich Trennen ist natürlich dann verbunden mit auch Phasen von Alleinsein. Man muss selbst herausfinden, welche Entscheidungen die richtigen sind für mich. Ich muss diese Entscheidungen treffen, ja, ohne meine Eltern fragen zu können, oder ich sollte sie, oder ich frage sie immer weniger, weil ich möchte ja unabhängig von den Eltern eine autonome, selbstständige Entscheidung treffen. Und deshalb bin ich oft auch auf mich alleine gestellt und alleine.
Sie haben jetzt von diesem Grundgetrenntsein, von der Schwierigkeit auch der Autonomie, von diesem Alleinsein, das notwendig ist, um wirklich wieder sich einzubinden in eine andere Welt gesprochen. Norbert Hensli, was begegnet Ihnen sonst in Ihrer Praxis an Trennungsthemen in der Zeit?
Ganz konkret geht es um Trennungen von zum Beispiel der ersten Beziehung. Es geht um Trennung von weltanschaulichen Vorstellungen, die früher vielleicht ganz fest genormt waren. Es gab eine kindliche Vorstellung von Religion oder von Gott und die zerbrechen, weil man sich Gedanken macht über die Welt. Ja, es gibt auch Jugendliche, die sich überlegen, ja, es gibt diese Naturkatastrophen oder es gibt diese Umweltkatastrophen wie in Japan oder sie blicken in ihr eigenes Leben zurück und denken, ich habe schwere Erfahrungen gehabt und gibt es überhaupt Gott oder warum lässt er das zu? Also es sind auch Vorstellungen, die zerbrechen und die wieder neu aufgebaut werden müssen.
Leise Befürchtungen. Dazu Deborah und Micha.
Ich frage mich, je älter ich werde, immer mehr, ja, was ist, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn die Schule, wenn ich die nicht schaffe? Was ist, wenn das nicht geht? Was ist, wenn ich meinen Beruf, wenn das doch nicht das ist, was ich mir darunter vorstelle? Und mir fällt dann einfach auf, ich vertraue immer darauf, dass meine Familie, dass da alles klappt. Da habe ich nicht Sorgen. Dabei ist mir das viel wichtiger. Und durch das, dass mir das so wichtig ist, kann ich mir wie nicht vorstellen, dass das nicht klappt. Und der Beruf, den ich noch nicht kenne, Das kann ich mir viel eher vorstellen, dass das nicht klappt.
Ich will meine Freunde behalten, aber es ist normal, dass Freunde kommen und gehen. Man lernt immer neue Leute kennen, wo man dann wieder mehr Zeit mit denen verbringt. Und der Tag hat einfach nur 24 Stunden und man kann nicht sich in 7 Teile aufteilen und zu dem und zu dem. Und man muss einfach auch Entscheidungen treffen und wissen, was man dann machen will. Und durch das benachteiligt man immer andere. Und wegen dem glaube ich eben auch, dass ich auch Freunde verliere, die mir jetzt vielleicht wichtig sind. Aber das sehe ich dann vielleicht gar nicht mehr. Und ich merke das gar nicht so genau. Also, und das möchte ich einfach probieren, umzugehen, sozusagen. Also, aber ich glaube, das geht einfach nicht. Die Entscheidungen werden einfach, also, es wird grösser. Früher war es, soll ich das Glas nehmen oder das andere? Und soll ich jetzt, gehst du mit der Mami ein Velo kaufen? Und dann so, ja, nein, das andere ist schöner. Und jetzt ist es einfach dann, es kommt langsam so, Zeug soll ich, will ich jetzt das Zwischenjahr machen oder das? Und wenn es nicht klappt, was mache ich dann? Also,
allgemein, und das ist mir noch wichtig zu sagen, ist es heute für Jugendliche weniger schwierig, sich von den Eltern loszulösen, als sich in der weiten, offenen Welt zu behaupten. Diese weite, offene Welt, die da plötzlich offen steht, das ist eigentlich die größte Herausforderung und macht auch am meisten Angst. Der Grund liegt darin, wir haben heute einen extrem großen Freiraum, einen großen biografischen Spielraum. Wir können unsere Biografie individuell gestalten in allen Lebensbereichen, also im Beruf, in der Religion, politisch, wirtschaftlich, also alles kann ich eigentlich selbst bestimmen. Das ist natürlich eine Riesenchance. Die meisten Jugendlichen packen das auch. Und trotzdem macht es natürlich auch Angst, dieser offene, weite Raum.
Sie sprechen damit die globalisierte, flexibilisierte Welt und Gesellschaft an, die einerseits ermöglicht, aber andernteils auch vielleicht manchmal schlicht zu groß ist. Was sind denn so häufige Reaktionen auf diese große, weite Welt, die nicht nur verheißungsvoll ist?
Eine Reaktion ist zum Beispiel im Alltag, dass Jugendliche sich verzetteln, dies oder jenes beginnen oder eine Ausbildung beginnen und nach einem Semester wieder abbrechen und eine neue Ausbildung beginnen, bis sie dann sich konzentrieren können auf eine Sache. Oder auch wenn sie Hausaufgaben machen oder im Studium sind, die es für die Jugendlichen schwierig ist, sich zu konzentrieren, überhaupt auf die halbe Stunde oder Stunde Hausaufgabe, bevor sie noch mit Facebook oder dies und jenes machen.
Das ist jetzt quasi so diese große Ableckungs- und Reizkultur. Erleben Sie auch das Gegenteil, dass die große, weite Welt dann zugezurrt wird in ein kleines, überschaubares, vielleicht sogar fundamentalistisches System?
Ja, das gibt natürlich Jugendliche, die auch im weltanschaulichen Bereich, religiösen Bereich, ganz feste Strukturen, Normen suchen und sich so gehalten finden.
Der Gegenpol zum Befürchteten ist das Erhoffte. Die drei Jugendlichen über ihre Hoffnungen und Gelingenswünsche.
Also ich will probieren, meine Zeit besser einzuteilen und einfach herauszufinden, mit wem ich wie muss umgehen und so. Also, dass ich einfach genau kann unterscheiden, wie ich wo muss sein. Also ich meine, man muss zum Beispiel im Geschäft muss man ganz anders sein als zuhause. Wenn man zuhause ist, dann kann man mit dem Bruder kann man ganz normal reden und dann ist der Chef vielleicht im Geschäft und dann denkt man so, ah, jetzt habe ich mega lustig mit dem und dann sagt man irgendwie etwas und dann denkt er so, hä? Es läuft eigentlich so. Aber eben, ich will probieren einfach so ein bisschen die Grenzen ein bisschen kennenzulernen.
Ich hoffe, dass die Entscheidungen, die ich jetzt dann zu fehlen habe, es ist jetzt eine Zeit, wo vieles ist noch offen und dass ich dann auch später kann sagen, doch, das ist das Richtige gewesen für mich, dass ich nicht dann muss sagen, oh nein, hätte ich doch das und so.
Ja, also ich hoffe eigentlich ganz andere Sachen als ich jetzt. zwar, dass wenn ich mit meinen Kollegen bin, dass ich dann immer noch ein bisschen ans Kind raushänge. Ja, ein bisschen lustig sein, ein bisschen seich machen. Ja, es einfach lustig haben, weil nicht so langweilig und nur immer, ja. Ja, das hoffe ich jetzt einfach für mich, weil solange ich kann, ich werde dann schon merken, wenn ich mich umstellen muss.
Ich hoffe eben auch, dass ich einfach bei meinen Freunden immer noch das Kind sein kann, das man eigentlich im Alltag dann eben nicht mehr sein darf. Also
ich hoffe auch noch, dass einfach den meisten Menschen auf dieser Welt gut geht. Ich weiss, dass es ziemlich unmöglich ist, dass es allen gut geht. Aber ich hoffe einfach, dass sie so, wie sie es haben, ob sie arm sind oder reich, dass sie ein schönes Leben haben, dass sie ihr Leben gut finden. Ich meine, wenn jetzt so etwas passiert ist wie in Japan, dass auch die Leute wieder einen Standort finden, wo sie ihr Leben weiterbringen können.
Die stillen Seiten der Pubertät. Zum Thema Hoffnungen zum Schluss noch einmal der Zürcher Theologe, Psychotherapeut und Jugendberater Norbert Hansli.
Jugendliche erhoffen sich natürlich, bald autonom und eigenständig zu sein. Das ist so der zentrale Wunsch. Und im Alltäglichen, das zeigen viele Untersuchungen, ist es so, dass Jugendliche, und das ist ja nicht noch erstaunlich, sehr realistische und normierte Wünsche haben, nämlich eine Familie zu haben, gute Freunde zu haben, eine gute Ausbildung zu haben, einen guten Job zu haben. Das ist so, würde ich sagen, ein Unterschied zu vor 30 Jahren, dass man vielleicht mehr sich wünschte, so die Welt zu verändern und den Fernbereich verändern wollte. Im Gegensatz zu damals wollen Jugendliche heute eigentlich den Nahbereich gestalten und haben da vor allem Hoffnungen.
Ja, bei Tänzl ist es ja interessant, Sie sprechen vom Nahbereich. Vorher haben Sie von der großen, weiten Welt, offenen Welt gesprochen. Denken Sie, da gibt es einen Zusammenhang, dass die Jugendlichen vor 30 Jahren anderes erhofften als die Jugendlichen heute, die sehr, wie Sie sagen, Überschaubares wünschen?
Da gibt es ganz bestimmt einen Zusammenhang. Die Jugendlichen erfahren, dass sie in der großen, weiten Welt, dass sie da in diesem Belange nur beschränkt überhaupt Einfluss nehmen können und beschränken sich eher auf den Bereich, mit dem sie selbst gestalten können. Und das ist halt der Nahbereich. Es ist aber nicht so, dass sie den Fernbereich, also den politischen Bereich, völlig aus den Augen verlieren, aber sie haben da auch realistischere Vorstellungen als die früheren Generationen.
Unspektakuläres, leiseres und unscheinbares. Um die stille Seite der Pubertät ging es heute in Gesprächen mit dem Theologen, Jugendarbeiter und Psychotherapeuten und den drei Jugendlichen Amina, Deborah und Misha in einer Sendung von Cornelia Cassis. Morgen geht es in Kontext ab ins All mit dem letzten Space Shuttle unterwegs. Kontext wie immer um 9 und um 18.30 Uhr auf diesem Sender.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.